20 Jahre Freiheit. Seit 20 Jahren ist es vorbei mit Mauer, Stacheldraht, Selbstschussanlagen, Überwachung, Isolierung, Schikanierung. Und ja, es ist für mich wirklich ein Grund, an diesem Tag oder in diesen Tagen, morgen ist der 9. November, dankbar zu sein. Die Ereignisse im Herbst 1989, auch die deutsche Teilung in den Jahrzehnten davor, hat nicht jeden in der gleichen Weise beschäftigt, das ist völlig klar. Manche waren ganz, natürlich die, die selber davon betroffen waren, die, die auch in grenznahen Gebieten gelebt haben, die, die auf der Ostseite grenznah gelebt haben, waren teilweise ja in Sperrzonen, wo sie weder nach hüben noch nach drüben durften. Andere hier im Westen, an die keine Verwandtschaft hatten, die sonst keinen Bezug hatten, an denen ist manches eher in der Ferne vorbeigegangen. Man hat dann mal im Fernsehen was gesehen oder mal was gelesen oder so. Oder wenn man nach West-Berlin gefahren ist, da hatte man da den Transit zu absolvieren. Aber sonst war das eher fern. Und hier sitzt inzwischen eine Generation, die 1989 gerade laufen gelernt hat, wenn überhaupt. Und für die diese friedliche Revolution schon ein Thema aus Geschichtsbüchern oder Dokus ist und gar nichts mehr, was erlebte Geschichte ist. Und ich habe darüber nachgedacht, es wäre gut, dass wir darüber sprechen, dass wir auch mit den Menschen darüber sprechen, die selber Erfahrungen haben, die selber etwas mitteilen können. Und habe da überlegt, wen kann ich fragen? Und dann kam ich drauf, dass ich selber, obwohl ich im Westen aufgewachsen bin, keine direkte Tuchfühlung hatte, doch sehr intensiv mit dieser ganzen Geschichte aufgewachsen bin in meinem Elternhaus. Und ich war 1989 selber erst 14, aber habe das sehr intensiv damals miterlebt. Aber diese Geschichte hat mich nie kalt gelassen. Und das liegt ja an meiner Familie und vor allem an meinem Vater. Und den bitte ich jetzt mal nach vorne. Dr. Jörg Hirsch, mein Papa. Er hat gesagt, er kommt nur, wenn ich ihn mit Herrn Vater anrede. Ja, ich finde das gut. Hat übrigens, meine Eltern haben die waren in Paris bei meinem Bruder, haben Reisepläne noch umgeschmissen, damit sie heute hier sein können. Das finde ich wirklich toll. Und vielleicht erzählst du uns einfach zum Einstieg kurz, wo du herkommst, was dein Bezug zu diesem Thema, zu dieser Geschichte ist, von deiner Kindheit her.
Ja, vielen Dank, dass Sie zuhören möchten. Ich muss erst mal sagen, dass ich dir danke, dass du noch ein bisschen was erzählt hast, nachdem so ein Film zu Ende war. Weil ich nicht verhindern kann, dass die ganze Wucht dieser Ereignisse mich nach wie vor ungemein belastet. Also, ich bin Jahrgang 1942 und bin, als der Krieg zu Ende war, ihr könnt ja rechnen, da war ich 3. Und meine ersten Erlebnisse waren Feuer über Leipzig und Bombennächte im Kartoffelkeller. Und es gab in der Wand eine dünne Stelle und einen Hammer, sodass man, wenn das Haus einbrechen würde, durch dieses Loch hätte fliehen können. Ja, mein Vater betrieb eine königlich privilegierte Apotheke. Das war ein Relikt aus der königlichen Zeit, als Sachsen noch Königreich war. Und in der kommunistischen DDR war das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Arbeiter- und Bauernstaat ließ private Initiativen, private Unternehmungen überhaupt nicht zu. Und so wurde durch den Druck der Ereignisse die Freiheit des Handelns, zum Beispiel als Apotheker, immer mehr eingeschränkt. Und in diesem Kontext wuchs ich nun auf, und zwar in zwei Welten. Die eine Welt war draußen und die andere Welt war drinnen. Vielleicht zum Lachen, ich denke an Wilhelm Busch, drin sitzt der Fuchs, draußen sitzt der Bauer, dazwischen war die Gartenmauer. Diese Mauer war ein Bollwerk, Und ich bin als Kind also unter diesem Eindruck groß geworden und habe gewusst, draußen ist es irgendwie feindlich und innen ist die Familie. Ich muss ehrlich sagen, dass diese Diktatur und die Freiheitsbeschränkung mich eigentlich wenig berührt haben, denn ich hatte einen wunderbaren Spielplatz. Das war ein Borna, das waren die Wiesen, das war die Natur und all das. Und das, ich kann nur sagen, in dieser Gefangenschaft in der DDR war ich trotzdem als Kind wunderbar frei. Es war eine wunderbare Zeit. Ja, und dann kam das Ende der Schulzeit. Ich bin in der DDR, so wie alle Kinder, 8 Jahre in die Volksschule gegangen, hatte prima Zensuren, war allerdings niemals bei den jungen Pionieren, wie das eigentlich üblich war, sondern bin in den Konfirmationsunterricht gegangen. Dafür bin ich sogar mal verdroschen worden. Als dann also die 8. Klasse beendet war, wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht geeignet sei, auf die Oberschule zu gehen, charakterlich nicht und gesellschaftlich nicht. Und als ein leuchtendes Beispiel der deutschen freien Jugend war ich auch nicht geeignet. Und daraufhin hat meine Mutter beschlossen, so wie meinen älteren Bruder, den das gleiche Schicksal ereilt hatte, mich dann nun auch nach West-Berlin zu schicken. Illegal. Mit Ostausweis bin ich in West-Berlin in einem evangelischen Schülerheim gewesen, habe da gelebt, wie in einem Internat, und bin dort zur Schule gegangen. Das war eine sehr merkwürdige Zeit. Ich kam aus dem Land des Mangels und des Braunkohlendrecks und kam nach West-Berlin in eine leuchtende Metropole voller Licht, voller Neonlicht, voller Reklame, voller nackter Frauen, voller Bananen, Apfelsinenbergen, Unterhosen, Schuhen über Schuhen. Man konnte sich das gar nicht träumen, wenn man in der DDR gelebt hatte. Und ich kann nur sagen, ich bin durch dieses Berlin gestolpert, sozusagen kopflos, in diesem Überfluss und heimatlos. Bis dann eines Tages meine Eltern mit meinem kleinen Bruder in unserem Schülerheim auftauchten und sie sahen aus, als kämen sie gerade vom Begräbnis. Und da war mir klar, dass eine Katastrophe passiert war. Und das markiert eigentlich das Ende meiner Kindheit.
Ja. Ja, das, vielleicht machen wir da gleich weiter und bleiben nochmal in der Kindheit aufwachsen in einer Diktatur. Das ist was den meisten von uns, ja, erspart geblieben ist, die hier sind. Und DDR hat für viele, kriege ich jetzt, was so durch die Medien geht, hat so ein bisschen was Putziges von Spreewaldgurken und komischen Plastikautos, was es ja auch gegeben hat. Aber, bitte? Ja. Aber vielleicht kannst du noch was erzählen aus deinem Erleben oder dem, was du familiär mitgekriegt hast, aus dieser, gerade 50er Jahre war noch Stalin-Ära.
Also aus dieser Zeit werden viele schreckliche Dinge erzählt. Und eine solche schreckliche Sache passierte bei uns auch. Im Fleischerladen steht eine Frau und sagt mit ihrer sächsischen Schnodderschnauze, als ihr das Fleisch in nichts anderes gab es ja als Zeitungspapier, also nun in Zeitungspapier eingewickelt wurde, und sie sah, dass auf dem Zeitungspapier ein Bild von Stalin war, da sagt diese Frau also öffentlich im Fleischerladen, nö, der wird mir doch nicht die Wurst wegfressen. Wir lachen da heute drüber, aber die Frau hat das letzte Mal gelacht, die ist nämlich dann weg gewesen. Also es wurde dann gemunkelt und geflüstert, der KGB sei gekommen und hätte die Frau kurzerhand einkassiert und sie ist irgendwohin verschwunden.
Ja? Ja, dann vielleicht weiter, Stichwort Kindheit ist vorbei, deine Eltern stehen in West-Berlin mit deinem kleinen Bruder. Wie ging das weiter?
Ja, ich will das jetzt mal ein bisschen verschärfen. Die Unfreiheit in Ost-Berlin, in Ostdeutschland, das war unser Schicksal. Und die Freiheit im Westen war erstmal, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, eigentlich unerträglich, weil einfach nicht geübt. Es gibt ja einen modernen Ausdruck, den aufrechten Gang lernen selber denken. Das war innerhalb unserer eigenen vier Wände, war das ja alles gut und möglich, aber in der Öffentlichkeit sozusagen war ich ein unsoziales Wesen. Es gab ja keine Jungs, mit denen ich hätte raufen können oder mit denen ich irgendwas zusammen hätte machen können. Als wir dann nach West-Berlin übergesiedelt sind, mein Vater bekam dann eine Arbeitsstelle in Delmenhorst. Ich weiß nicht, ob Sie dieses konservative Kaff kennen, zwischen Bremen und Oldenburg. Da wohnten wir, es war grauenhaft, bei Frau Buschmann. Die sah aus wie eine Matrioschka, allerdings nicht so schön bunt, sondern kohlschwarz. Eine strenge Witwe mit vielen Engelbildern an den Wänden, Schutzengeln über dem Bett der Eltern, in einem kümmerlichen Zwei-Zimmer-Wohnung. Mein Vater saß auf der Bettkante, völlig depressiv, schmurgelte sein Pfeifchen und redete von der alten Heimat. Und wir mussten dann irgendwie zusehen, wie wir uns da neu orientierten. Und ihr könnt euch vorstellen, ich mit meinem ausgewachsenen Sächsisch in diesem konservativen Delmenhorst wirkte so wie ein karierter Rabe. Es war eine schwere Zeit, muss ich sagen.
Ja, machen wir einen Sprung. Das war 1958, dass ihr in den Westen gekommen seid. 3 Jahre später Mauerbau. Wir haben gerade noch mal Bilder dazu gesehen und dann die Teilung in den Jahrzehnten drauf. Das war für meine Generation, die Generation, die ein bisschen älter ist, war das eben so? Man ist damit groß geworden. Wie war das für dich?
Ja, für mich war das überhaupt nicht eben so. Wir hatten ja Leute zurückgelassen. Also der Cousin, der Großcousin meiner Frau, dann noch eine alte Apothekenangestellte meines Vaters. Die haben wir dann später auch nochmal besucht. Eigentlich lebten wir in so einem Schwebezustand. Also Vater hat immer gesagt, ja, ich gehe wieder in die Heimat zurück. Und wir wussten aber eigentlich, dass das eine Illusion ist. Denn diese Heimat, die gab es zwar, aber sie war für uns weiter weg als Haiti oder als Casablanca. Es war einfach undenkbar. Ich denke mal, dass wir in einer neuen Welt gelebt haben, in die wir uns hineinfinden mussten. Und die alte Welt war im Fotoalbum abgelegt, irgendwie in der Erinnerung. Aber sie war nicht erreichbar. Wir sind ja dann später, als wir unsere Familie gegründet haben mit den Kindern, dann zum ersten Mal dort gewesen. Und da gibt es eine sehr witzige Episode mit deinen beiden großen Geschwistern, das sind Zwillinge, gehen wir also in meinem elterlichen Borna herum. Naja, die Kinder waren fünf. Und kamen plötzlich angehopst und hingen an meinen Händen und sagten, Papa, Papa, die reden ja hier wirklich so. Also Sächsisch war damals eine Fremdsprache bei uns im Westen. Ja.
Ja, deutsche Teilung, ist das ein Thema, an dem man sich dann irgendwann gewöhnt, oder?
Nein, das ging nicht. Ich konnte mich daran nicht gewöhnen. Es gab keine Gewöhnung, es gab vielleicht Resignationen vor der Unabänderlichkeit dieses Zustandes. Wir konnten ihn ja nicht als Vorgang betrachten, wir mussten ihn als Zustand akzeptieren. Und das war einfach schmerzhaft und man musste damit leben eben. Das war so. Wir konnten damit nicht anders umgehen.
Ja, die Unabänderlichkeit reichte dann bis 1989. Ich erinnere mich, wie wir im Frühjahr 1989 dann auch sehr bewegt die Bilder aus China gesehen haben, wo diese Revolution niedergewalzt wurde. Und dann kam der Herbst 89, Oktober, November. Wie war das für dich?
Bei mir ging das viel eher los. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem Keller, in dem ich mit Jonathan so gerne bastle, mal auch gebastelt habe. Das war so Mitte der 80er Jahre. Und dann hatte ich da ein altes Radio und aus irgendwelchen Gründen habe ich Gavrit Moskva gehört. Also einen russischen Sender. Und war vollkommen von den Socken. Das darf ich hier vielleicht mal so sagen. Weil nämlich Gorbatschow und Glasnost und Perestroika begonnen hatten. Und auf einmal wurden Berichte aus Russland, aus der Sowjetunion kamen Berichte aus der Sowjetunion über Diskussionen, über Gedanken, über neue Ideen. Das war nicht mehr dieses Parteichinesisch, was da üblicherweise geredet wurde, sondern das waren völlig neue Gedanken. Die hätten man genauso gut hier äußern können. Und das in der Öffentlichkeit am Radio. Das fand ich ganz toll, das hat mich begeistert. Und dann ging das ja langsam los damit. Ja, und um das Thema 1989 zu nennen, die ganze Vorgeschichte war ja sehr aufregend. Und an einem, an diesem 3. Oktober, das war der 3. Oktober, nein, ich meine 1989, als die Mauer fiel. Das war ein Donnerstag. Und donnerstags, vielleicht wissen Sie, dass ich Arzt von Beruf bin und damals also ja auch noch gearbeitet habe. Damals hatte ich also an diesem Donnerstag wie immer meinen Besuchstag. Bin also von Pontius zu Pilatus gesaust und bin dann abends um 8 irgendwann nach Hause gekommen und hatte Hunger. Und meine Frau hatte mir wie immer einen Teller gemacht mit Wurstbämmchen, Käse, Tomatenstückchen. Und ich habe mich ins Bett gelegt, den Teller auf den Bauch, den Fernseher an und da kommen Nachrichten. Und dann sah man diese ganze Geschichte, die dann gerade sich abspielte. Ich kann dazu nur sagen, es hat mich völlig umgehauen und ich habe im Bett gelegen und habe geheult. Vor Glück.
Ja. Ja, ich weiß noch, ich war sauer, weil ihr mich nicht geweckt habt. Ich habe schon geschlafen und ich habe das erst am nächsten Tag erfahren. Wir spulen. Wir spulen nochmal 20 Jahre vor in die Gegenwart. Jetzt werden Stimmen lauter, dass das doch alles nicht so einseitig gewesen gesehen werden dürfe, dass das doch nicht alles schlecht gewesen sei. Wir hatten hier einen Marburger Politiker, der Spitzenkandidat war für eine Partei, der dann gesagt hat, ja, Schießbefehl an der Mauer ist das gleiche wie Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Und es scheint Schwierigkeiten zu geben, irgendwo mit der Freiheit dann auch umzugehen und mit diesem Wandel. Was, ja, wie siehst du das oder was denkst du darüber?
Also, ich denke da genauso wie meine Mitmenschen, vor allem im Osten. Man hat auf die Leute, die jetzt also aus dieser Zwangslage sich befreit hatten mit ihrem Mut und dieser sogenannten Revolution, der einzigen friedlichen und erfolgreichen, die hat niemand angehört. Also wir sind vom Westen aus dorthin gegangen, haben gesagt, wir können alles besser. Und dann haben wir ihnen ein großes Gebilde, ein Rechtsgebilde übergestülpt und gesagt, so, ihr gehört jetzt zu uns. Ich meine, sie wollten, das war ja deren Wille. Aber dass das dann praktisch so wurde, dass alles, was im Osten funktionierte, nun alles wegorganisiert wurde, es gibt so viele Beispiele, ich könnte Ihnen da viel erzählen, das wissen Sie im Prinzip wohl alle selbst. Also dazu gehört auch das Schulsystem und es wurde natürlich alles unter Verdacht gestellt. Alles war falsch, alles war politisch motiviert, alles war ja mit dem Ziel organisiert worden, gute DDR-Staatsbürger zu erzeugen und das konnten wir ja nicht wollen vom Westen aus. Es wurde eigentlich alles unter Generalverdacht gestellt und der Generalverdacht machte es unmöglich, mit Aufmerksamkeit und mit Behutsamkeit die Dinge kennenzulernen, die für die Menschen dort wertvoll waren. Damit haben wir einen riesengroßen Fehler gemacht. Und diesen Fehler, den werden wir so schnell auch nicht wieder gut machen können. Ich denke, die Teilung Deutschlands wäre eleganter und für alle auch im Herzen leichter geworden, wenn man mit mehr Behutsamkeit vorgegangen wäre und nicht mit einer Dampfwalze. Insofern kann ich dem nur zustimmen, wenn man sagt, es war nicht alles schlecht in der DDR. Über die Beurteilung der politischen Verhältnisse muss ich gar kein Wort mehr verlieren. Ich glaube, das ist ja alles sehr deutlich geworden.
Ja, vielleicht noch ein letztes. Da kamen wir gestern im Gespräch drauf. Unser Thema ist ja, wenn Mauern fallen. Und du kamst noch auf eine ganz andere Mauer, die nichts mit der deutsch-deutschen Geschichte zu tun hat, aber auch mit deiner Kindheit und Jugend. Und
ja, also meine Lieblingstante, die sagte immer, die Franzosen, das sind hervorragende Soldaten, aber die deutschen Soldaten sind die besten. Und Frankreich ist unser Erbfeind. Das sind Worte, die mich nie verlassen haben. Und als ich jetzt nun im Westen angekommen bin und in die Oberstufe eingetreten war, habe ich Französisch gewählt als Wahlpflicht, so hieß das damals, und hatte anderthalb Jahre Französisch und ein Freund Junge aus der Nachbarschaft war schon einmal in Frankreich gewesen und hatte da im Austausch zugebracht und hat mich animiert mitzukommen. Und dann habe ich also lange gebraucht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich das kann. Aber ich hatte ja kein Geld. Da bin ich in eine Pappefabrik gegangen und habe da Nachtschichten geschoben und habe Geld verdient. Und dann bin ich 6 Wochen lang mit meinem Freund zusammen mit dem Fahrrad durch Nordfrankreich geradelt und hatte 180 Mark. Naja, die waren dann alle. Das hat irgendwie geklappt. Wir haben uns dann auch manchmal eingeladen oder wir sind eingeladen worden. Und ein Glück war, dass wir in einem kleinen Städtchen in der Normandie in dieser Familie meines Freundes eine Woche lang zubringen konnten. Und da haben wir uns erstmal richtig satt gegessen. Und ich erlebte nun ein Nordfrankreich, von dem ja behauptet wurde, das sei ja so deutschfeindlich. Da war doch der Krieg, da waren doch die Alliierten, die Franzosen waren uns ja nun überhaupt nicht gut. Und da willst du hinfahren, bist du verrückt geworden, bleib zu Hause und nähere dich redlich. Also ich war dann da, von Feindlichkeit habe ich überhaupt nichts gefühlt. Und das eigentlich, was ich hier in der Hauptsache erzählen will, in der Nachbarschaft dieser Familie, bei der wir da wohnen durften, gab es einen Fotografen. Und ich hatte eine kleine Kamera und hatte ein paar Bilder gemacht und wollte gerne, dass die entwickelt werden. Und da sagte Monsieur zu mir, geh zu meinem Nachbarn, der macht das. Aber wundere dich nicht, der ist der ist kriegsbeschädigt, der war in der Resistance, den hat die Gestapo geschnappt und die haben den derartig zugerichtet, der kann eigentlich gar nicht mehr gehen. Und dann macht mir ein Herr auf, mit entsetzlich verkrüppelten Beinen und mit 2 Stöcken, er konnte also wirklich kaum gehen, eigentlich auf allen 4 nur, und empfing mich, ich kann das im Nachhinein eigentlich nur so formulieren, als wäre ich sein Sohn oder der Sohn seines Freundes. Das hat mich sehr berührt, weil ich hier erlebt habe, dass dieser Mann, der nun wirklich allen Grund gehabt hätte, mindestens reserviert zu sein gegenüber jemandem, der aus Deutschland kommt, mich nun so auf diese Weise empfing. Der hat mich noch nicht mal diese Arbeit bezahlen lassen. Er hat mir das geschenkt. Das war für mich eigentlich ein ganz wichtiger Impuls, der mich überzeugt hat, dass es wichtig ist, dass man einander kennenlernt, über die Grenzen hinweg. Und auf dieser Reise lernten wir ein paar Jungs kennen in Dreux. Das ist ein kleines Provinzstädtchen irgendwo im Nordwesten von Paris. Mit denen hatten wir dann Kontakt und die kamen zu uns nach Delmhorst, nachdem unsere Reise zu Ende war. Und das war genau an dem Wochenende, als diese deutsch-französische Freundschaft vertraglich geschlossen wurde zwischen Adenauer und de Gaulle. Und da haben wir in unserer winzigen Wohnung in Delmhorst ein Fest gefeiert. Das war sozusagen unsere Jumelage zwischen Deutschland und Frankreich. Wir 5 Jungs und die Eltern, meine Eltern saßen etwas ratlos rum und da habe ich gedacht, die Mauern sind überall. Die Mauern sind vor allem in den Köpfen, das kann ich Ihnen nur sagen, Mauern in den Köpfen, die gehören eigentlich gesprengt.